Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneeberkova. Einen hören Sie die Nachrichten. Die Tschechische Republik ist im Kampf gegen die Korruption kein Champion, sie sei aber auch nicht unterdurchschnittlich. Dies erklärte der tschechische Vizepremier und Minister für Arbeit und Soziales, Wladimír Špidla, auf der heute in Prag eröffneten tschechisch-amerikanischen Konferenz über Handel und Investitionen. Es gebe Investoren, die sich über die Korruption zum Beispiel bei der Eintragung ins Handelsregister beschweren. Die vor kurzem durchgesetzte Anpassung des Gesetzes über den öffentlichen Wettbewerb an die EU-Standards sowie das Gesetz über die Finanzkontrolle stellen Špidla zufolge bedeutende Schritte im Kampf gegen die Korruption dar. An der Prager Konferenz werden nach Informationen der Nachrichtenagentur CTK unter anderem die Ex-Botschafterin der USA bei der UNO Jean Kirkpatrick und der israelische Ex-Premier Ehud Barak teilnehmen. Der tschechische Außenminister Ankavan hat heute in Prag 10 Persönlichkeiten, 3 Organisationen den Jan Masaryk-Preis Gracias Agit für die Verbreitung des guten Rufs der Tschechischen Republik im Ausland verliehen. Kurz vor der Zeremonie enthüllte Kavan auf dem Palais Černín eine Gedenktafel für die Opfer des Naziregimes. Experten aus verschiedenen Ländern begannen heute in Prag Konsultationen über den Kampf gegen Terrorismus anhand des Austausches von Informationen über die Migration zu führen. Das Expertentreffen wird vom Amt für demokratische Institutionen und Menschenrechte, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der Internationalen Organisation für Migration und der tschechischen Regierung organisiert. Die Experten konzentrieren sich darauf, wie sie ihre Zusammenarbeit bei den Grenzkontrollen verbessern könnten, um die Terroristen und andere Verbrecherorganisationen daran zu hindern, die Grenze zu überschreiten. Der tschechische UN-Botschafter Hinek Kmoniček besteht darauf, dass der Terrorist Muhammad Atta mit einem irakischen Agenten in Prag zusammentraf. Darüber informierte heute die Nachrichtenagentur CTK unter Berufung auf die Wochenzeitung The Prague Post, deren Berichterstatter Kmoniček in New York ein Gespräch gewährte. Atta beteiligte sich voriges Jahr an den Terroranschlägen in New York und in Washington. Vor einigen Wochen stellten US-Experten fest, dass es keine Beweise über Attas Treffen mit dem irakischen Diplomaten und Agenten Amin gibt. Kmoniček, der noch vor kurzem das Amt des Vizeaußenministers bekleidete, erklärte, er sei für die Landesverweisung des irakischen Diplomaten im vergangenen Jahr verantwortlich. Der Grund dafür seien offiziell Aktivitäten gewesen, die über den Rahmen dessen diplomatischen Tätigkeit hinausgingen. Diese Formulierung wird für Beschuldigungen wegen der Spionage oder einer mit Terrorismus zusammenhängenden Tätigkeit benutzt, hieß es in der Zeitung. Soweit die Nachrichten. Durch das Tagesecho führt jetzt Markéta Maurová.
Tagesecho.
Danke ins Nachrichtenstudio und willkommen zum Tagesecho. In dem so heftig diskutierten Kauf der A24 Kampfjets für die tschechische Armee wird sich auch die künftige Regierung befassen müssen. Soweit das Thema unseres ersten Beitrags. In unserer Mini-Wahlserie geht es heute um die nationalen Interessen im Wahlkampf. Und wir blicken auf die gerade abgeschlossenen 57. Internationalen Musikfestspiele Prager Frühling zurück. Im Tagesecho wird sich heute das Hörerforum anschließen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Entscheidungen, die zu lange hinausgezögert werden, kommen oft nicht durch. Das musste das sozialdemokratische Kabinett von Miloš Zeman erst am vergangenen Freitag erfahren, als ein Entwurf zum Kauf der 24 Überschalljagdflugzeuge für die tschechische Armee vom tschechischen Senat abgelehnt wurde. Und das, nachdem Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík seine Vorlage noch kurz zuvor erfolgreich durch das Abgeordnetenhaus gebracht hat. Kurz vor den Wahlen liegt der Milliardenauftrag somit auf Eis und alles deutet darauf hin, dass sich mit ihm schon die neue Regierung werde befassen müssen. Über die Hintergründe und Auswirkungen des Senatsentscheids nun Näheres von Lothar Martin.
Der Prager Senat, in dem 45 der anwesenden 77 Senatoren gegen den Kauf der Abfangjäger JAS 39 Gripen des britisch-schwedischen Herstellers BAE-Systems Saab stimmten, begründete seine Entscheidung mit dem allzu hohen Preis der Investition. Etwas über 63 Milliarden Kronen, ca. 2,1 Milliarden Euro, soll die Anschaffung kosten. Dabei hatte die Regierung ihre vorangegangenen Kostenvoranschläge schon von rund 100 Milliarden Kronen auf diesen Betrag herunterkorrigiert. Sozialdemokratenchef Wladimír Špidla bezeichnete das Veto der Senatoren dann auch als eine unverständliche Entscheidung und die hiesige Presse sieht in ihr ganz klar ein typisches Wahlkampfgeplänkel. So schrieb die auflagenstärkste Tageszeitung Wallerfondatnes davon, dass, Zitat, das Gericht aus den Überschalljagdflugzeugen in der prestigebehafteten Soße der tschechischen Politik gekocht wird. Wichtiger aber als der Preis ist jetzt für die Beteiligten die Frage, wer den Kochlöffel schwingen wird. Bei dieser Frage vermutet das Blatt, dass viele Politiker, insbesondere Verteidigungsminister Twirdig, den Erfolg nicht gönnen, derjenige gewesen zu sein, der sich für die unabdingbare Modernisierung der tschechischen Luftstreitkräfte stark gemacht hat. Twirdig selbst sprach daher von seiner, Zitat, ehrenhaften und anständigen Niederlage und von, Zitat, einer eindeutigen politischen Manifestation. Diese aber sind die so geprellten Soldaten und Offiziere der Luftstreitkräfte überdrüssig, weshalb einige von ihnen ihre Abwanderungsgedanken in den zivilen Sektor laut werden ließen. Um Ärgeres zu verhindern, weilte der Verteidigungschef am Montag zu Gesprächen bei den Militärs des Luftwaffenstützpunktes in Čáslav. Nach der zweistündigen Unterredung erklärte Twirdig, wie ich den Piloten angetragen habe, sollten sie die Entscheidung über ihren beabsichtigten Weggang in den zivilen Sektor noch zumindest bis Ende des Jahres hinausschieben, und ich baue darauf, dass die Luftstreitkräfte nicht nur ein Übungszentrum für die zivile tschechische Aerolinie werden.
Trotz der Beschwörungsversuche des Ministers werden 10 bis 15 Piloten die Armee verlassen. Wahlmeetings, scharfe Debatten in den Medien, aber auch Werbespots. Dies alles gehört zum Wahlkampf. Mit dem letztgenannten Aspekt befasst sich Silja Schultheiß. Wahlen 2002. Seit mehreren Tagen werden die tschechischen Bürger täglich auch per Reklame in den öffentlich-rechtlichen Medien daran erinnert. Doch die Wahlspots der Parteien sind, kaum dass sie auf dem Bildschirm bzw. im Äther erschienen sind, bei Medienkritikern bereits gnadenlos durchgefallen. So viel Langeweile und Dilettantismus habe sie schon lange nicht erlebt, sagte die Reklamepsychologin Jitka Vyšekálová der Tageszeitung Mladá fronta Dnes und fügte hinzu, dass eine Reihe von Tschechen wohl überhaupt nicht zur Wahl gehen würde, wenn das Ansehen der TV-Werbespots verpflichtend wäre. Denn die meisten Parteien beschränken sich in ihrer Reklame auf die Aufforderung, wählen Sie uns, ohne dem Bürger plausibel zu machen, warum er das eigentlich tun sollte. Wie sich die Wahlversprechen der Politiker nach den Wahlen in nichts auflösen, das wissen Sie. So die Humanistische Allianz in ihrem Rundfunkwahlspot. Als Alternative bietet die Partei weiter an, wenn Sie eine Veränderung wollen, wählen Sie keine der Parlamentsparteien. Humanistische Allianz, Ihre glückliche Wahl. Und was versprechen die Parlamentsparteien? Die regierende sozialdemokratische Partei ČSSD setzt auf Gesichter. Neben ihrem Spitzenkandidaten Wladimír Špidla auf die beim Volk beliebte Petra Buzková sowie Innenminister Stanislav Gross. Die Demokratische Bürgerpartei ODS ruft die Wähler auf, gemeinsam einem neuen Schicksal entgegenzugehen. Und die Koalition aus Freiheitsirnen und Christdemokraten?
Tentokrát jsme na náměstí míru v Domažlicích a opět se ptáme, koho budete volit a proč?
Sie lässt einen Bürger zu Wort kommen, der enttäuscht feststellt, er habe sich letztes Mal gegen die Linke mobilisieren lassen, mit der Folge, dass diese dank der rechten ODS dennoch an die Regierung kam. Eine klare Anspielung auf den sogenannten Oppositionsvertrag zwischen Sozial- und Bürgerdemokraten. Um eine ähnliche Konstellation zu vermeiden, so der Wähler, wähle er diesmal die Koalition. 28 Parteien treten am 14. und 15. Juni zu den Parlamentswahlen an. Doch nicht alle von ihnen machen von ihrem Recht Gebrauch, bis zum 11. Juni, drei Tage vor den Wahlen, Sendezeit für Wahlspots in Anspruch zu nehmen. So hat die Kommunistische Partei Böhmens und Mehrens beispielsweise gänzlich auf Fernsehreklame verzichtet und stattdessen die dadurch eingesparten 50.000 Kronen, rund 1.700 Euro, einem Kinderheim gespendet.
Wahlen 2002.
Beim Thema Wahlen bleiben wir auch im nächsten Beitrag. Das Schlagwort der sogenannten nationalen Interessen hat sich hierzulande besonders in der letzten Zeit zu einem äußerst beliebten Wahlthema entwickelt. Worum geht es bei der Verteidigung der nationalen Interessen, die zum Beispiel von den Bürgerdemokraten oder ODS auf ihren Wahlplakaten proklamiert wird? Nach der Antwort auf diese Frage suchte Martina Schneiberkova.
die staatliche Souveränität jedoch mit der fortschreitenden europäischen Integrität an Bedeutung verlieren wird, ökonomische Konkurrenzfähigkeit, aber auch das Recht, zum Beispiel den in Tschechien populären Olmetzer Stinkkäse vor den EU-Bürokraten zu verteidigen. Wie eine vom Wochenmagazin Tiden vor kurzem durchgeführte Umfrage unter tschechischen Politikern belegt, ist es höchst schwierig, die nationalen Interessen zu definieren. Und verteidigen müsse man sie offensichtlich vor allem vor den Nachbarn. Der Politologe Bohumil Doležal von der Karls-Universität hält das Wahlthema der nationalen Interessen, obwohl diese nur wenig konkret definiert werden, für erfolgreich.
Ich bin der Meinung, dass leider diese Motive die größte, die wichtigste Rolle in der Wahlkampagne spielen. Und zwar in dem Sinne, wenn man nationale Interessen sagt, das ist noch nichts an sich Schlimmes. Aber bei uns versteht man darunter also eine aggressive, offensive Selbstbehauptung gegenüber Deutschland, Österreich und in gewissem Sinne auch gegenüber Ungarn, was besonders absurd ist.
Ihrer Meinung nach sind auch diese Anspielungen an diese sozusagen nationale Note erfolgreich bislang?
Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Die Partei, die diese Motive am stärksten durchsetzt, das heißt die UDS, ist da an der ersten Stelle. Die CSSD, die Sozialdemokraten, die in diesem Sinne eher also instinktive Chauvinisten sind als bewusste, sind an der zweiten Stelle, und die sogenannte Koalition, die sich ein bisschen zurückhaltend behielt, aber keinen Mut hatte, sich gegen diese Tendenzen klar auszusprechen, ist also weit zurückgeblieben.
Wie sieht das Spiel mit den sogenannten nationalen Interessen der Medienexperte von der Europäischen Akademie Berlin, Jaroslav Šunka?
Das kann man, glaube ich, sehr kurz beantworten. Jeder, der dieses im Wahlkampf in den Mund nimmt, meint natürlich seine eigenen Interessen, parteipolitische Interessen und nicht nationale Interessen. Wenn man über nationale Interessen ernsthaft sprechen würde, müsste man sich umsehen, was das alles sein kann, zum Beispiel nachhaltige Entwicklung, ökologische Standards, viele andere Angelegenheiten, die einfach den normalen Bürger betreffen. Und davon ist natürlich nie die Rede, wenn es darum geht, diese Schlagwörter zu bedienen.
Wie kommt es, dass trotzdem verhältnismäßig 4% der Wähler, wie aus jetzigen Ermittlungen hervorgeht, darauf positiv reagieren?
Es ist ja so, dass die Wähler bis 1989 natürlich in der ganzen Gesellschaft unter einem erheblichen Druck standen und ihre ganze persönliche Entwicklung anders verlaufen ist. Und sie sind natürlich jetzt auch abhängig davon, dass ihnen bestimmte Vorgaben politischerseits gemacht werden. Und gerade in dem Zusammenhang ist es auffällig, dass Leute in den politischen Parteien, die diese Angebote machen, es in einer Manier machen, die ein bisschen agitatorisch an die alten Zeiten erinnert.
Wenn von der Verteidigung der nationalen Interessen die Rede ist, weisen die Politiker oft nur auf bestimmte, fast mysteriöse, aber nicht unbedeutende, von außen drohende Kräfte hin. Was verbirgt sich dahinter? Dazu noch einmal Jaroslav Šunka.
Also um brutal zu sein, müsste man sagen, dass Milosevic mit diesen Mechanismen über 10 Jahre geherrscht hatte und sämtliche Unbillen über sein Land herbeirief. Es ist so, dass die Gefahr, die zum Beispiel mit der Europäischen Union hier verbunden wird, eindeutig eine Gefahr ist, dass alles das, was diese Politiker in ihrer politischen Vergangenheit nach 89 gemacht haben, sozusagen jetzt geöffnet wird und sichtbar sein wird, wenn die Regeln der Europäischen Union gelten werden. Das heißt, es wird auch zu sehen sein, wenn bestimmte Sachen unsauber abgelaufen sind. Und deswegen ist dies eine Gefahr, und wiederum ist das nicht eine Gefahr für den Bürger, sondern für denjenigen, der über diese Gefahr spricht.
Wohl zum letzten Mal hat die 9. Sinfonie Ludwig van Beethovens am vergangenen Montag die internationalen Musikfestspiele Prager Frühling beendet. Die Leitung des Festivals erwägt nämlich, in Zukunft eine neue Tradition zu gründen und höchstwahrscheinlich eines der Werke von Antonín Dvořák im letzten Konzert aufzuführen. Dass dabei der berühmte Dirigent Christoph Eschenbach im letzten Augenblick erkrankte und vertreten werden musste und die Aufführung nur durchschnittlich blieb, ist daher mehr als schade. Die Absagen großer Künstler haben das diesjährige Festival wiederholt gekennzeichnet. Meistens gelang es jedoch den Organisatoren, einen vollwertigen Ersatz zu finden. Wie etwa im Falle des Violinvirtuosen Gedeon Kremer, der anstelle des Stargeigers Maxim Wengerow spielte. Das Prager Publikum wurde unter anderem durch die Virtuosität und die technische Originalität des Pianisten Fazil Say beeindruckt, der mit Hilfe einer Computeraufnahme ganz allein eine Komposition für vier Hände spielte. Kritiker einigten sich darauf, dass vor allem Sängerrezitals, insbesondere die von Matthias Görne, Michael Schade und Magdalena Kozina, zu den Zierden des Festivals gehörten. Hervorgehoben wurden auch die Leistungen der Dirigenten. Von Kenichiro Kobayashi beim Eröffnungskonzert, von Leonard Slatkin sowie von Maris Jansos, der sein Philharmonieorchester aus Oslo leitete. In Bezug auf weitere gastierende Orchester wurde jedoch eine eher durchschnittliche Konkurrenz konstatiert. Ein tatsächliches Ereignis der 57. Musikfestspiele Prager Frühling war hingegen die Welturaufführung des Oratoriums Judas Maccabeus der tschechischen Gegenwartskomponistin Silvie Bodorová. Soweit das heutige Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit dem Hörerforum.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Auch heute wollen wir wieder ein wenig in der Postmappe blättern und uns mit Ihren Zuschriften befassen. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu
Jitka Matkova
und Lothar Martin. Wer sich nicht mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen versteht, hat keine Zukunft. So oder ähnlich haben schon oft historische und zeitgenössische Persönlichkeiten angemahnt, vergangenes Tun nicht unter den Tisch zu kehren, sondern sich kritisch, insbesondere aber sachlich damit zu befassen, wenn es für die Gegenwartsgestaltung oder die Zukunftsplanung erforderlich sein sollte. Das hat spezifisch für die schrecklichen Geschehnisse, die sich im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren unmittelbar danach ereignet haben, seine Gültigkeit.
Wie tief die Wunden schon über 50 Jahre danach mithin immer noch sitzen, hat das diesjährige Pfingstwochenende leider wieder aufgezeigt. In Nürnberg begingen die Mitglieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft und deren Gäste den schon traditionellen sogenannten Sudetendeutschen Tag. Diesem Treffen war aber diesmal, so wie schon lange nicht mehr, eine gehörige Portion Brisanz beschieden. Und es verlief dann auch nicht ohne kleinere Zwischenfälle. So schrieb uns Herr Martin Brosche aus Schwäbisch Gmünd dazu Folgendes.
Es ist schade, dass es an Pfingsten in Nürnberg wieder Unstimmigkeiten gab. Wie man im Fernsehen sah, wurde unser Innenminister Schily von älteren Leuten ausgepfiffen wegen der einstigen Benesch-Dekrete. Was sollen da die jüngeren Menschen denken?
Und da sind sie schon wieder, die Dekrete des ehemaligen tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš, auf deren Grundlage das damalige, allerdings schon zerrüttete Zusammenleben zwischen Tschechen, Slowaken und Sudetendeutschen in der einstigen Tschechoslowakei eine einschneidende Zäsur erfahren sollte. Unser Stammhörer Engelbert Borkner aus Hildesheim hat diesen Begriff, der allmählich sein Nervenkostüm bereits überstrapaziert, bereits zum Unwort des Jahres 2002 vorgeschlagen. Ein Vorschlag, auf den wir zu gegebener Zeit sicher noch einmal zurückkommen werden. Zudem schrieb uns Herr Borkner auch seine Meinung zum schon erwähnten Sudetendeutschen Tag.
Da beschließt der Vorsitzende der tschechischen Bischofskonferenz, am Tag der Sudetendeutschen in Nürnberg teilzunehmen. Er wird dafür aber aus bestimmten Kreisen in Tschechien mit sehr üblen Worten beschimpft. Sicherlich fährt dieser hohe Würdenträger in der tschechischen katholischen Kirche nicht nach Nürnberg, um dort den anwesenden ehemaligen Sudetendeutschen den Rücken zu stärken und zum Angriff auf Tschechien zu blasen. Er versucht vernünftigerweise die Hand zur Versöhnung auszustrecken, und das finde ich gut so.
Gar einer von den tschechischen Politikern im Zusammenhang mit der leidvollen Vergangenheit der Kriegs- und Nachkriegszeit geäußerte Deutschfeindlichkeit will unser Hörer Georg Dürbeck herausgehört haben, der uns dazu per E-Mail seine an die tschechischen Bürger gerichtete Botschaft zukommen ließ.
Habt ihr nicht vergessen, wie wir bei der Niederschlagung des Prager Frühlings mit euch gelitten haben, mit welch offenen Armen wir eure Flüchtlinge in unsere Mitte aufgenommen und ihnen zu einer menschenwürdigen Existenz verholfen haben? Hätten wir damals nicht auch die schlechten Erfahrungen der Sudetendeutschen zwischen den beiden Weltkriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg als Grund heranziehen können, die Hilfe zu verweigern? Vielleicht sind die Deutschen gar nicht so schlecht, wie ihr sie hinstellt. Nur finde ich, haben eure Politiker den deutschen Hass ein bisschen überzogen.
Eine sicher sehr brisante Meinung unseres Hörers Georg Dürbeck aus Deutschland, der man sich nicht so ohne weiteres entziehen kann. Allerdings ebenso wenig seinen Schlussfolgerungen, nach denen man auf die Tschechen in der Europäischen Union momentan verzichten könne. Zu dieser Meinung dürften ihn allerdings die ebenso wenig diplomatischen Aussagen des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, die dieser in Nürnberg machte, zumindest bestärkt haben. Wie Herr Borgner findet, Zitat, gibt es für bestimmte politische Kreise in Deutschland doch gar kein besseres Wahlkampfthema, um damit auf Stimmenfang zu gehen, allen voran ein gewisser Herr Stoiber.
Herr Hans Söring aus Ramsdorf wiederum geht die Thematik um Tschechiens EU-Beitritt weitaus differenzierter an. Er wünscht den Tschechen eine herzliche Aufnahme in der Union, allerdings ohne deren Ministerpräsidenten Miloš Zeman. Herrn Söring nach werde Zeman mit seinen Aussagen nicht nur in Deutschland auf Granit beißen, und Großmüller wie er wären in der EU einfach unerwünscht. Nun gut, in der Politik wird leider auch hin und wieder die Keule ausgepackt und manchmal schwappen die Emotionen über. Klar aber ist, Miloš Zeman kandidiert bei den bevorstehenden Wahlen nicht mehr für das Amt des Premiers und will sich seinen eigenen Worten zufolge ganz aus der Politik zurückziehen. Warten wir also mal ab, welch ein sprachlicher Ton an der Spitze der politischen Szene in Tschechien nach den Wahlen herrschen wird.
Wie wir eingangs unserer Sendung formulierten, sollte man sie hin und wieder mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Dies tun wir 14-tägig in unserer Reihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte, die sich bei unseren Hörern größerer Beliebtheit erfreut. So schrieb uns Peter Felkler aus Altenpellen in seiner Mail vom 26. Mai unter anderem Folgendes.
Es war sehr interessant, etwas über das Jahr 1992 zu erfahren. Obwohl diese Zeit noch gar nicht so lange zurückliegt, waren mir viele Ereignisse nicht bekannt. Das liegt vielleicht daran, dass man auch hier in Deutschland zu dieser Zeit noch viele eigene Probleme mit der Wiedervereinigung hatte.
Zu einem anderen Geschichtskapitel, das wir zwei Wochen davor ausgestrahlt haben, äußerten sich gleich zwei unserer Hörer. Herr Fritz Andorf aus Meckenheim ließ uns wissen.
Im heutigen Geschichtskapitel fand ich den Beitrag über die Befreiung Prags 1945 mit den vielen Originaltondokumenten, vor allem über die erst jetzt herausgestellte Rolle der Vlasov-Armee, hochinteressant. Da haben sich ja die Amerikaner mit der Auslieferung dieser Leute an die Sowjetunion ein unrühmliches Zeugnis ausgestellt.
Und Herr Jürgen Krügelhaus schrieb uns zum selben Thema.
Die Schilderung der Befreiung Prags im Mai 1945 hat mich an den Roman Sternstunde der Mörder von Pavel Korot erinnert. Im Schlussteil ist die Befreiung Teil der Handlung. Ich kann mich allerdings nicht genau erinnern, ob die Detailtreue im Roman so weit geht, dass auch die Befreiungsarmee von General Vlasov Erwähnung findet.
Zum Abschluss unserer heutigen Sendung verließen wir noch zwei Hörerzuschriften zur Empfangbarkeit unseres Programms. Herr Fritz Walter aus Bernburg an der Saale meldete uns zum Beispiel diese.
Ich habe mich gefreut, mal wieder Radio Prag auf der Mittelwelle empfangen zu können. Die Frequenz 1286 kHz war ja in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und ich höre Ihre Station ja schon mit Unterbrechungen seit 1970 eine Startfrequenz für Sendungen aus Ihrem Land. Leider ist zur Mittagszeit der Empfang hier in Mitteldeutschland nicht sehr gut.
Nun ja, die Mittelwellenfrequenzen 1071, 1233 und 1287 kHz haben wir seit Anfang Mai zur zusätzlichen Ausstrahlung eines deutschsprachigen Programms für das Inland, das täglich um 12 Uhr gesendet wird, erhalten. Falls man es auch in Mitteldeutschland empfangen kann, umso schöner. Aber halt, wie erwähnt, wohl nicht in der entsprechenden Qualität.
Herr Peter Böck wiederum hat ein anderes Problem. Er kann uns nur am späten Nachmittag hören. Zu seiner Frage, ob wir nicht auch unsere halbstündige Sendung zwischen 17 und 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit ausstrahlen könnten, hier die positive Antwort. Natürlich, und das schon seit gut einem Jahr, wiederholen wir unsere 17 Uhr Sendung um 18.30 Uhr auf der Kurzwellenfrequenz 5990 kHz im 49 Meter Band. Und mit diesem Hinweis verabschieden wir uns für heute vom Mikrofon
Jitka Matkova
und Lothar Martin.
Und damit ist unsere heutige Sendung am Ende angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.